ARD.
Dostałem wezwanie na komisję wojskową i stwierdziłem, znaczy w sumie to obowiązkiem.
Ich habe die Aufforderung zur Musterung bekommen, deshalb bin ich hier. Das ist ja Pflicht. Die Atmosphäre finde ich gut. Ich dachte, das ist viel strenger hier. Aber man kann mit allen sprechen. Ob ich später zur Armee gehe, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich denke, das ist eine schwere Frage. Mein Vater ist beim Militär. Ich denke nicht so schlecht darüber.
Das sagt Christian. Er ist Schüler und jobbt in der Gastronomie und ist gerade in Polen gemustert worden. Aber auch Frauen werden gemustert, also es wird gerade überprüft, ob jemand aktiv den Militärdienst leisten kann, weil die polnischen Streitkräfte sollen auf eine Stärke von 500.000 Soldaten ausgebaut werden. Und da fragen wir uns natürlich, was passiert da gerade in unserem Nachbarland Polen und wie steht das Land innenpolitisch da? Das wollen wir in unserer heutigen Folge klären, und zwar mit den ARD-Korrespondenten Ina Ruck und Jürgen Buch in Warschau, damit wir die Welt eben ein bisschen besser verstehen. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Ina, hallo Jürgen.
Hallo.
Hallo.
Und wie läuft das denn so ab bei so einer Musterung, Ina? Du warst ja zumindest auch bei einer mal dabei.
Ja, die jungen Männer hier müssen alle zur Musterung, und zwar immer nach Jahrgängen. Dieses Jahr ist der Jahrgang 2007 dran. Die werden dann untersucht, körperlich wie psychisch. Gibt es also ein Gespräch mit dem Psychologen auch. Und dann werden sie kategorisiert. Kategorie 1 ist die beste, also die wehrfähigste. Das ist Pflicht, dass man dort erscheint. Später kann man sich dann eben freiwillig zur Armee melden. Wehrpflicht gibt es also nicht. Und das Interessante ist, dass man diese Musterung hier nutzt, um auch für die Armee zu werben. Da, wo unser Team gedreht hat, gab es dann so eine richtige kleine Show. Da hat also so ein Offizier gezeigt, wie sein Militärhund ihm aufs Wort gehorcht und was man mit dem alles so veranstalten kann. Der hat dann so kleine Akrobatik-Kunststückchen vorgeführt. Es wurde auch ein Roboter gezeigt, mit dem Minen entschärft oder gesucht werden können.
Das ist ein Aufklärungsroboter, leicht zu bedienen per Fernsteuerung. Wer schon mal mit einer PlayStation gespielt hat, hat damit keine Probleme. Damit kann man zum Beispiel unter einem Auto durchfahren oder man kann hier schauen, was sich unter den Stühlen im Raum befindet. Der ist 8 km pro Stunde schnell und hat 300 Meter Reichweite.
Also man gibt sich da so ein ganz modernes Bild und hofft, dass möglichst viele Leute das machen. Und erstaunlicherweise ist eigentlich die Bereitschaft, wenn man Umfragen hört, bei der polnischen jungen Bevölkerung nicht so groß. Aber wir haben dann doch Leute gefunden, die sehr klar gesagt haben, dass sie im Zweifel ihr Land verteidigen würden. Da gab es zum Beispiel Michał. 18 Jahre alt, der hat ganz klar gesagt, ja, ich bin sogar froh, dass ich in der Kategorie A bin und wenn nötig, werde ich für mein Land kämpfen.
Und wie war das bei den Frauen?
Die waren sehr viel zurückhaltender. Also erstmal haben sich ganz wenige überhaupt nur interviewen lassen. Und in Warschau haben wir eine junge Frau gefunden, die gesagt hat, naja, also es ist schon gerecht, dass man auch die Frauen fragt.
Nie spodziewałam się totalnie, że dostanę to wyzwanie.
Im Zweifel müssen in einer Katastrophensituation alle zusammenhalten. Sie hat aber auch gesagt, sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass man sie jetzt schon mustert. Und ein bisschen erschrocken hat sie sich auch. Und sie will eigentlich nicht zur Armee.
Man muss dazu vielleicht auch wissen, nicht alle Frauen werden automatisch gemustert, sondern nur bestimmte Berufsgruppen, die fürs Militär vielleicht besonders relevant sind, medizinische Berufe zum Beispiel haben oder bald ihr Medizinstudium beenden. Das ist also auch nicht so, dass Frauen kollektiv, wenn sie 18 werden, volljährig werden, zur Musterung gerufen werden, sondern quasi in ausgewählten Gruppen dahin bestellt werden. Okay. Übrigens, wenn man hinbestellt wird, dann muss man auch erscheinen, sonst gibt es Strafen, Geldstrafen werden da angedroht. Also zur Musterung muss man, wenn man auf gefordert wird.
Und was ich noch ganz interessant fand, dass bei den Frauen mustert man eben die sogenannten kriegswichtigen Berufe, hat ja Jürgen gerade schon erzählt. Und es in diesem Jahr zählen zum ersten Mal auch die Sprachstudentinnen, die zukünftigen Dolmetscherinnen dazu. Das sieht man also auch als kriegswichtig an, fand ich auch ganz interessant.
Bevor ich mit den beiden gleich weiterspreche, habe ich noch mal ein paar Fakten zu Polen für euch. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Es ist das sechstgrößte Land in der Europäischen Union. Und 2004 ist Polen in die EU eingetreten. Die Währung ist der polnische Zloty. Polen bereitet derzeit die Einführung des Euro vor. Der Staatspräsident ist Karol Nawrocki und der ist seit einem halben Jahr im Amt. Der Ministerpräsident des Landes ist Donald Tusk. Zuvor war der von 2014 bis 2019 Präsident des Europäischen Rates. Und Polen möchte ja die Streitkräfte auf 500.000 Soldaten oder Streitkräfte erhöhen. Woher kommt das denn jetzt?
Ja, also woher das kommt, das liegt ganz einfach an der Bedrohungslage. Die Frage ist vielleicht zunächst mal auch, wie will man das umsetzen? Das ist ja auch nicht so einfach. 500.000, das ist eine Riesenzahl. Wir sind hier in Polen in einem Land mit knapp 38 Millionen Einwohnern. Man darf sich das aber auch nicht so vorstellen, dass da nun 500.000 Mann und Frauen direkt unter Waffen stehen ständig, sondern das ist ein Programm auf 15 Jahre angelegt. Personalaufbau soll da betrieben werden und dazu gehört eben die Berufsarmee zum einen. Das ist das eine, aber dazu gehören auch die Reservisten und die sogenannte Territorialverteidigung, wo also sich Zivilisten bewerben können und wenn die Armee sagt, okay, mit dir machen wir das, dann müssen die regelmäßig zu Übungen antreten und dergleichen mehr und gehören dann zu dieser Territorialverteidigung, die im Krisen- und Konfliktfall für Sicherheit in der Fläche sorgen soll und die eigentliche kämpfende Truppe unterstützen soll. Das heißt, 500.000 klingt erstmal sehr martialisch, ist es dann am Ende nicht in diesem Sinne, aber das ist natürlich schon eine ganze Menge und es ist ambitioniert und deshalb natürlich auch die ganze Werbung, die Ina erwähnte. Ja, die Armee muss versuchen, sich als attraktiven Arbeitgeber darzustellen.
Und man versucht es eben hier auch ohne Wehrpflicht. Polen hat auch die Wehrpflicht abgeschafft, so wie Deutschland. 2009 oder 2010 war das. Und das ist natürlich hier auch ein heißes Eisen, ein sehr unbeliebtes Thema, was die Politik nicht so gerne anfasst. Und man versucht es ohne Wehrpflicht zu schaffen. Und noch haben sie genügend Freiwillige, die sich dann melden, wie das dann in Zukunft ist. Vor allem mit diesem ambitionierten Ziel von 500.000 muss man sehen.
Ja, aber vielleicht doch ein interessantes oder bedenkenswertes Modell. Ja, die Wehrpflicht ist zwar abgeschafft worden, aber die Musterungen, die laufen weiter, weil die Armee sagt, wir müssen einfach wissen, welches Potenzial an Menschen haben wir denn im Land, das wir im Krisen- oder Konfliktfall wo und wie einsetzen können.
Und wie hat sich denn Polen auch seit dem russischen Angriffskrieg verändert? Was wurde gemacht?
Also ich bin jetzt ja relativ neu hier im Land und habe nicht so richtig den Vergleich zu früher, aber mir fällt schon sehr auf, wie stark man sich hier vorbereitet auf eine Kriegs- oder Krisensituation. Das fängt an damit, dass das Bunkersystem gerade general überholt wird und das Schutzraumsystem. Man schaut in Städten, was hat man da noch für Schutzräume und in welchem Zustand sind sie. Das fand ich schon echt überraschend. Dann gibt es auch Geld für lokale Verwaltungen, die sich für den Notfall rüsten. Wir waren da vor ein paar Wochen in der Nähe der sogenannten Suwałki-Lücke, also an der Grenze zu Russland und Belarus. Da war so ein kleiner Ort, da hat die Bürgermeisterin Geld bekommen, um Wasserzisternen zu kaufen, Notstromaggregate. Also die rechnen mit allem Möglichen, hybride Angriffe zum Beispiel. Da bereitet man sich drauf vor. Und dann gibt es auch was für die Haushalte. Also ich hatte in meinem Briefkasten, wie alle anderen Warschauer und Warschauerinnen auch und alle Polen und Polinnen, so ein Heftchen, so ein Ratgeber für Sicherheit hieß der, wo drin steht, wie man sich vorbereiten soll. Einen Notfallrucksack zu Hause haben, Lebensmittelvorräte, was gehört in so eine Notfalltasche, wie verhält man sich, stand aber auch dabei, bei einem Luftangriff. Mhm. Also alles so Sachen, da habe ich nie drüber nachgedacht. Nicht? Da geht es auch um Überschwemmungen und Stromausfall, aber es geht auch um den konkreten Kriegsfall. Und die Leute finden das ein bisschen komisch, aber irgendwie finden sie es auch alle wieder gut. Und ich habe jetzt schon Leute auch getroffen, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt mal so eine Tasche gepackt. Machen nicht alle, aber es machen schon welche. Und diese Militärkurse für Zivilisten, die Jürgen erwähnt hat, auch da habe ich schon überraschende Dinge gehört. Zum Beispiel hat meine Vermieterin, das ist eine Soziologin, Mitte 50 würde ich mal schätzen, die hat sich tatsächlich in so einen Kurs eingeschrieben und hat mehrere Wochenenden mit der Armee echt im Wald verbracht und hat sich vorbereitet auf einen Kriegsfall. Also das ist schon was, was hier gut angenommen wird.
Ja, ich denke, das ist so eine Bewusstseins-Mentalitätsfrage, die da eine wichtige Rolle spielt in den letzten Jahren immer mehr, auch in Polen. Und nur mal so als Frage, wo du doch erwähnt hast, Ina, diese Bunker und so Schutzräume. Kennt irgendjemand in Deutschland das internationale Symbol für Schutzraum und Bunker, dieses blaue Dreieck auf orangenem Grund? Hier in Polen kann man das zwar noch nicht flächendeckend sehen, aber dieses System wird immer weiter ausgebaut und die Leute nehmen das durchaus wahr.
Habe ich übrigens hier auch zum ersten Mal kapiert, dass das Zeichen ist.
Und wie würde, also das hört sich jetzt ja schon sehr, ja, nicht dramatisch an, aber natürlich bereiten sich Menschen da auch vor oder die Regierung. Wie kommt das denn bei den Polen und Polinnen an? Also du hast jetzt gerade schon deine Vermieterin erwähnt, aber genau, wie ist das so? Ist da so eine ganz angespannte Stimmung oder ist man eher so relaxed?
Also ich würde es nicht als angespannte Stimmung bezeichnen. Das ist natürlich meine subjektive Einschätzung, denn angespannte Stimmung, das klingt auch schnell nach Angst und Angst, das klingt nach Lähmung, ja, so wie das Kaninchen vor der Schlange. Das habe ich hier nicht. Ich würde es eher mit Sorge beschreiben, das Gefühl, das ich hier, wenn schon, dann wahrnehme. Und Sorge, die führt einen eben dazu, dass man was tut. Ja, man erstarrt nicht in Angst und Schrecken, sondern sagt, okay, wir haben hier eine Situation, die ist nicht, sagen wir mal, optimal. Die ist nicht friedlich in der Nachbarschaft und zum Teil eben auch im eigenen Land nicht. Man hört es ja täglich in den Nachrichten. Ina hat die Drohnen erwähnt und zwar nicht irgendwelche so Spielzeugdrohnen, sondern Kampfdrohnen, russische bewaffnete Kampfdrohnen, die hier letztes Jahr im September eingeschlagen sind. 19 an der Zahl. Auf einmal, da sagt Polen schon und die Polen, die hier leben, das kann ja wohl kein Zufall sein. Nur so als ein Beispiel. Also insofern Sorge würde ich sagen, ja, Angst eher nicht, aber Bedrohungsgefühl auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch keine Panikmache, überhaupt nicht, aber man will vorbereitet sein, aus auch gutem Grund. Und Polen hat da durch die Nähe eben auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein, als man das zum Beispiel bei uns hat oder noch weiter in Südeuropa, wo so eine Kriegsangst ja sehr viel geringer ist.
Und Polen hat ja auch viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Und wie ist das denn jetzt?
Also vielleicht ganz kurz nochmal zu diesen Anfängen. Ich fand das sehr phänomenal nach der Invasion 2022, wie hilfsbereit die Polen waren, flächendeckend und in welchem Maße. Private Unterkünfte, Geld, das gespendet wurde, Kinderwagen, die organisiert wurden, alles Mögliche wurde auf die Beine gestellt. Viele meiner polnischen Bekannten haben gesagt, ja, wir sind da, wir sind solidarisch, wir sind da für diese Ukrainer, die in unglaublichen Zahlen über die Grenze kamen und unglaublich schnell. Man war ja darauf überhaupt nicht vorbereitet. Da hat die gesamte Zivilgesellschaft, egal wo man politisch stand, so war das meine Empfinden, mitgeholfen. Das war eine riesige Solidarität und das hat mich persönlich, ehrlich gesagt, sehr überrascht, denn es gibt ja historisch gesehen, sagen wir mal, ganz erhebliche Konflikte auch zwischen Polen und Ukrainern, die über Jahrzehnte nicht aufgearbeitet wurden. Und ich hätte gedacht, dass die Polen da viel reservierter sind. Insofern, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht über diese enorme Solidarität. Die hat in der Tat abgenommen. Das ist vielleicht auch einerseits ein Ermüdungseffekt, ein Abnutzungseffekt auch. Wir haben jetzt 4 Jahre nach der Invasion und immer noch ist das natürlich ein Thema. Hier sind sehr viele Flüchtlinge, die, wie ich das empfinde, recht gut integriert sind, die auch zum Arbeitsmarkt ganz guten Zugang haben. Die Beschäftigungsquote der Geflüchteten ist hoch. Die zahlen ganz viele Steuern. Das betont gerade auch die derzeitige Regierung immer wieder, wie groß eigentlich der Beitrag ist zum nationalen Wohlstand, den diese Flüchtlinge schaffen. Denn es gibt schon auch Veränderungen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, schau mal, die kriegen auch irgendwie Kindergeld und vielleicht arbeiten die nicht alle. Das ist doch unser polnisches Geld, das da an Ukrainerinnen und ihre Kinder fließt. Ja, die müssen beim Arzt nicht warten, die kommen sofort dran und wir Polen stehen in der Schlange. Und das polnische Gesundheitssystem ist eben sehr, sehr, naja, kurz gesagt, nicht beliebt bei den Polen. Und da behauptet man, aus gewissen politischen Kreisen, da würden die Ukrainer bevorzugt. Das ist zum Teil vielleicht auch tatsächlich einfach ein russischer Propagandaerfolg. Ja, russische Propaganda ist in Polen sehr aktiv und in sozialen Medien auch, trifft auch den Nerv bestimmter nationalistischer Kreise, wo jetzt schon gewarnt wird vor der Ukrainisierung Polens, wörtlich, ja, Zitat auf so einer rechtsgerichteten Politikveranstaltung vor kurzem. Die Stimmung hat sich da in gewisser Weise ein bisschen verändert. Dennoch, ich würde nach wie vor sagen, im Großen und Ganzen ist die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine groß. Gerade jetzt sammelt die katholische Kirche in Polen jeden Sonntag ihre Kollekte, stiftet sie für Generatoren, die in die Ukraine geschickt werden. Und die Zivilgesellschaft hat insgesamt etwa 10 Millionen Zloty, also 2,5 Millionen Euro ungefähr, gesammelt. In zwei Wochen, also so bitterkalt war in Kiew zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, die Solidarität mit den Ukrainern und Ukrainerinnen in der Ukraine ist riesig. Was die Geflüchteten in Polen betrifft, ist es eben tatsächlich, nimmt es ab. Und ob wie viel davon auch wirklich Propaganda zu verdanken ist, in Anführungsstrichen, und wie viel der Abnutzung, das steht dann auf dem anderen Blatt. Aber da sieht man schon, auch wenn man mit Ukrainern hier redet, dass die sagen, ja, also so richtig beliebt sind wir hier nicht mehr. Gleichzeitig aber, das hat Jürgen ja auch schon angesprochen, hat man uns hier bei der Außenhandelskammer erzählt, dass dieser große wirtschaftliche Erfolg Polens, ich meine, die haben jetzt eine Wirtschaftskraft, dass sie in die G20 zählt, nicht? Also das ist eine der führenden Wirtschaftskräfte der Welt mittlerweile. Das hängt auch ein wenig mit den Ukrainern zusammen, die hier nicht nur Steuern zahlen und arbeiten, sondern die zum Teil ja auch ihre Betriebe aus der Ukraine hier rüber geschafft haben und hier Leute beschäftigen. Mir hat mal eine Ukrainerin gesagt, naja, die reichen Ukrainer sind nach Polen gegangen und die Ärmeren weiter nach Westen, weil es da mehr, also nach Deutschland zum Beispiel, weil es da mehr Sozialhilfe gibt. Die Ukrainer leisten schon wirklich einen großen Beitrag hier. Und das wird eben nicht immer so von allen gesehen.
Das würde ich auch sagen. Gut, dass wir es hier auch auf jeden Fall im Podcast ansprechen. Und jetzt soll auch eine US-Basis Fort Trump ausgebaut werden in Polen. Was hat denn Polen und Amerika für ein Verhältnis?
Dieses Fort Trump ist wirklich so ein Running Gag eigentlich, ne? Das ist ja etwas, was der frühere Präsident Duda schon das erste Mal ins Gespräch gebracht hat und auch diesen Namen Fort Trump damals schon quasi mit dem absoluten Zaunfall gewunken, dass man damit doch Trump gefallen will. Die Polen haben sich bislang in ihrer Verteidigung immer auf die USA verlassen, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den USA, haben hier auch 10.000 amerikanische Soldaten und Soldatinnen im Land in vielen wichtigen Stützpunkten. Und nun sagt man eben, man bietet auch noch Fort Trump anzubauen. Das soll eine große Art Drehscheibe auch werden. Und das Interessante ist, dass Polen, anders als zum Beispiel Deutschland, sehr viel Geld bezahlt für die Stationierung der Amerikaner hier. Der Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz hat neulich gesagt, dass er pro amerikanischem Soldaten, Soldatin im Jahr umgerechnet etwa 13.000 Euro ausgibt oder ja, ungefähr 13.000 Euro, das kann man dann mal 10.000 nehmen, da kommt man auf weit mehr als 100 Millionen am Ende. Also das lässt man sich das kosten und dieses Fort Trump will man für 500 Millionen Dollar bauen und den Amerikanern hinstellen, immer in der Hoffnung, dass die Amerikaner bloß nicht abziehen, denn Trump hat ja damit gedroht, aus Europa abzuziehen. Zwar hat man den Polen immer versichert, nein, wir bleiben schon bei euch. Trump hat bei diesem legendären Gespräch mit Zelensky im Weißen Haus irgendwann mal zu einem polnischen Reporter gesagt, I love the Poles. Und darauf hofft man hier immer, dass er also auf jeden Fall
bleibt.
In Polen bleibt. Aber ja, die Basis soll gebaut werden in Niederschlesien an der deutschen Grenze in einem Ort, der Bolesławiec heißt. Und dort hat man wie in ganz Polen natürlich ein traditionell sehr gutes Amerika-Bild. Der Bürgermeister von Bolesławiec, Piotr Roman heißt der, der hat uns erzählt, dass er weiß, welche Rolle die Amerikaner für Polen und Polens Freiheit immer gespielt hätten, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des Kommunismus. Die USA seien für sie die Macht Nummer eins und deshalb gäbe es in Polen auch nicht den traditionellen Anti-Amerikanismus, den man ja doch in vielen anderen westlichen Gesellschaften hat. Also die USA sind hier immer noch der Partner Nummer eins in den Augen von vielen. Sieht man sich aber neue Umfragen an, sieht man, dass auch das bröckelt und vor allem die junge Generation ist da sehr viel kritischer und sehr viel realistischer. In diesem Ort Bolesławiec, wo also Fort Trump unter anderem entstehen soll, hat uns auch ein junger Mann namens Hubert auf der Straße gesagt, das war sehr realistisch. Wenn man sich die heutige Welt anguckt, man wird unter irgendjemandes Stiefel sein müssen und wahrscheinlich sind das entweder die Amerikaner oder die Chinesen, wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut und dann bin ich doch lieber unter dem amerikanischen Stiefel. Also auch hier jetzt mehr Pragmatismus als früher.
Polens Präsident Nawrocki erwägt ja nun auch, eigene Atomwaffen für sein Land zu bauen oder zu beschaffen. Aber das sind ja schon irgendwie harte Maßnahmen, oder?
Ja, aber Vorsicht, nichts wird hier so heiß gegessen wie gekocht. Er hat das in einem Fernsehinterview angedeutet, dass Polen sich in Richtung eigener Atomwaffen auf den Weg machen sollte. Das würde er empfehlen. Den Weg zu einem eigenen polnischen Nuklearpotenzial, natürlich unter Beachtung aller internationalen Regelungen, sollten wir gehen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, in dieser Richtung zu arbeiten. Wir sind ein Land, das am Rande eines bewaffneten Konflikts steht. Also, das ist noch kein Plan, das ist noch keine Gesetzgebungsgrundlage, sondern erstmal eine Idee. Die ist in der Tat insofern neu, als sich Nawrocki selbst, aber auch sein Amtsvorgänger Duda eigentlich im letzten Jahr zum Beispiel einfach für die sogenannte atomare Teilhabe ausgesprochen haben. Also dafür plädierten, dass in Polen, wie zum Beispiel auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern, US-amerikanische Atomwaffen gelagert werden für den Ernstfall. Das mit dieser Idee einer eigenen Atomwaffe, das ist in der Tat neu, aber weit vom Realismus entfernt. Man müsste ja allein schon mal rein technisch überlegen, Polen hat überhaupt kein eigenes Atomkraftwerk. Es ist eins in Planung, aber noch lange nicht im Bau und noch lange nicht fertig. Wo soll denn das Material dafür herkommen? Und also das nur als technische Frage, ganz abgesehen von den politischen Fragen. Polen hat ja unterschrieben, dass es keine Atomwaffen haben wird. Ja, so, man müsste Verträge, internationale Regeln brechen oder auflösen oder da austreten. Das ist alles, glaube ich, in weiter Ferne. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Polinnen und Polen solche Schritte am Ende mittragen würden, was das an internationalen Verwerfungen mit sich bringen würde. Meine Meinung ist, Nawrocki hat das vor allen Dingen aus innenpolitischem Kalkül gesagt. In der Innenpolitik gibt es ja gerade eine Debatte zwischen der liberalen Regierung und der Opposition, Recht und Gerechtigkeit vor allen Dingen, ja, Peace abgekürzt, die Kaczynski-Partei anders gesagt. Und die liberale Regierung unterstützt das sogenannte SAFE-Programm, mit dem Milliarden an Krediten nach Polen kommen könnten für die konventionelle Aufrüstung und Verteidigung. Und die Peace-Partei torpediert diese Pläne und Präsident Nawrocki, der dieser nationalkonservativen Peace-Partei nahesteht, gönnt, glaube ich, einfach auch der liberalen Regierung da nicht diesen Erfolg hinsichtlich des SAFE-Programms und hat da mal schnell eine eigene Spitze abgesetzt.
Also heißt, innenpolitisch ist es schwierig, weil man sich gegenseitig blockiert auch bei Gesetzesvorhaben? Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Tatsächlich ist das so. Das Land ist wirklich, also ist so ein Klischee, was man bei vielen Ländern heute sagt mit Aufstieg des Populismus, aber das Land ist tief gespalten zwischen diesen beiden Lagern, nicht? Das liberal-konservative um die Regierung Tusk und das extrem national-patriotische, sage ich mal, um die Peace-Regierung und noch weiter rechts gibt es da längst auch Gruppierungen. Und das Problem ist aber eben, dass der Präsident hier sich nicht neutral verhält, sondern ganz klar dem rechten Lager zuzuordnen ist und dass das Land außenpolitisch ein total chaotisches Bild gerade abgibt, nicht? Also nehmen wir nur das Beispiel Friedensrat von Trump. Da hat Tusk, der Regierungschef, sehr deutlich gesagt, Polen wird dort nicht mitmachen. Und der Präsident würde aber eigentlich ganz gerne und hat dann da sich so ein bisschen rausgeeiert und hat gesagt, na, also wenn die Regierung, ja, also vielleicht ja doch und nein, aber eigentlich würde er gerne. Er ist ein großer, selbsternannter Freund von Präsident Trump und er schickt jetzt einen Beobachter zu diesem Friedensrat. Nach außen sieht das alles furchtbar chaotisch aus. Polen hat im Moment keine richtige Linie und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Im nächsten Jahr sind hier Wahlen und wir wissen überhaupt nicht, wie das weitergehen wird mit diesem Land. Es ist im Moment, würde ich mal sagen, völlig offen, ob die Regierungskoalition von Donald Tusk es nochmal schaffen kann oder ob die Peace, die dann auch wieder weitere rechte Koalitionspartner bräuchte, genügend zusammenbekommt. Das Land ist wirklich gespalten.
Die Peace-Partei wurde ja 2023 abgewählt, aber sie hat das Land ja auch noch massiv umgebaut. Welche Rolle spielt das denn noch? Vielleicht können wir das noch am Ende kurz besprechen.
Ja, sie ist nun mal die größte Oppositionspartei. Insofern spielt sie im Parlament eine sehr gewichtige Rolle. Und sie hat eben die massive Unterstützung, wie Ina das sagte, dieses nationalkonservativen Präsidenten Nawrocki, der ja ein ums andere Mal die Gesetzesprojekte der, sagen wir, liberal-konservativen Regierung von Donald Tusk torpediert und blockiert. Gesetze können ja nur in Kraft treten, wenn sie vom Präsidenten unterschrieben werden. Und Präsident Nawrocki, der ist ja gerade mal, wie lange? Noch nicht mal ein ganzes Jahr, glaube ich, im Amt, hat schon mehr, halbes Jahr sogar erst, ja, hat in dieser kurzen Zeit mehr Gesetze der Regierung nicht unterzeichnet, also mit dem Veto wieder zurückgewiesen, als alle seine Amtsvorgänger in ihren kompletten Amtsperioden?
Ich glaube, wir stehen bei 25 Vetos im Moment. Das ist der Hammer. Ne? Also auch Gesetze, wo es zum Beispiel geht um die Eigenständigkeit der schlesischen Sprache, ne? Bis hin zu Gesetzen, die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare betreffen. Das wird schon gar nicht mehr ausgesprochen. Man nennt das jetzt ein Gesetz des wichtigsten Lebenspartners, damit man bloß niemanden in irgendeiner Form auf die Füße tritt hier. Aber selbst das hat er mit Veto belegt. Also das führt fast dazu, dass das Land in manchen Punkten handlungsunfähig wird. Also das ist schon sehr, sehr ernst.
Danke Ina und danke Jürgen für das spannende Gespräch. Dankeschön.
Ja, und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Empfehlt uns euren Freunden, damit die uns eben auch finden. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründige und spannend erzählte News, dann eben hört bei 11KM der Tagesschau-Podcast rein. In jeder Folge taucht ihr ab, in ein Thema in aller Tiefe. Und das kann von der Tierquälerei im Reitsport bis zur Radikalität der neuen AfD-Jugendorganisation sein. ARD-Journalisten und Journalistinnen erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei. 11KM, der Tagesschau-Podcast, den könnt ihr täglich hören von Montag bis Freitag und findet ihr in der ARD-Audiothek oder auf allen Podcast-Plattformen. Und vielleicht habt ihr auch mal ein Thema, was wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik, Anregungen oder Feedback. Schreibt uns gerne, wir freuen uns darüber. Das könnt ihr in die Kommentare machen bei Instagram, Facebook oder YouTube oder eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 19. Februar.